Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Dilek Gürsoy, herzlich willkommen erstmal.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind die erste Frau in Europa, die ein komplettes Kunstherz implantiert hat. Die erste Herztransplantation gelang vor 51 Jahren. Es war eine große Sensation damals. Was ist denn für Sie bis heute die größere Sensation? Die erste oder Ihre?
Die erste, das kann man auch nicht von der Hand weisen. Natürlich ist das eine Sache gewesen, die bahnbrechend war und die auch viele Patienten Menschenleben gerettet hat und erst das weitere Wege geöffnet hat in der Herzchirurgie.
Und jetzt ist es aber eben so, dass Sie ein komplettes Kunstherz implantiert haben. Damals bei der ersten Transplantation lebte der Patient 18 Tage. Mhm. Wissen Sie noch bei Ihrer ersten kompletten OP, wie lang hat der Patient überlebt?
Der Patient hatte... Also ich habe das jetzt 2012 implantiert und der Patient hatte, glaube ich, 1,5 Jahre überlebt. Klar überleben diese Patienten aber deutlich länger, kommt immer auf den Patienten an, auf die Situation an, auf die Gegebenheiten an.
Was war da die größte Herausforderung?
Bei der Implantation?
Ja.
Gut, es ist natürlich eine Riesenüberwindung, das Herz rauszuschneiden. Man weiß, wenn wir das jetzt irgendwie falsch rausschneiden, vielleicht die falsche Integration stellen, könnte der Patient nicht davon profitieren. Und wenn man erstmal rausgeschnitten hat... Und dann auch die richtigen Anastomosen gelegt hat, dann weiß man, da geht gleich wieder ein Leben los. Und das ist sehr beeindruckend, auch für mich jedes Mal.
Ja, die Patienten kommen oft in der Situation zu Ihnen, wo sie selbst wahrscheinlich gar nicht mehr entscheiden können.
Ja.
Wie ist das? Können Sie das mal beschreiben, so ein Szenario?
Ja, das ist natürlich, die Familie ist dann vor Ort, die müssen wir dann fragen, die nächsten Angehörigen. Und es ist natürlich für sie eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, aber Aufklärung ist das Wichtigste und man kann nur ehrlich zu den Patienten sein, sonst nützt es nichts. Man muss sagen, wie die Lebenserwartungen des Patienten sind oder wie das OP-Risiko auch ist. Abwägen lassen und dann machen. Aufklärung ist aber das Wichtigste.
Ist so ein Herz wirklich dauerhaft auch gedacht oder ist es als Übergang gedacht, bis ein Spenderherz dann kommt?
Es ist als Übergang gedacht. Auch für junge Patienten sehr wichtig, ja. Und sie haben die Möglichkeit, bis zur Transplantation auch ganz gut zu überleben. Sie können nach Hause gehen, sie können wieder alles machen, was sie wollen, bis auf natürlich schwimmen, weil Kabel rausgucken oder duschen, das ist natürlich ein Problem. Aber sonst ist alles eigentlich möglich.
Wie ist es für die Patienten überhaupt, so ein Herz anzunehmen, wo sie gerade ansprechen, es gucken eben auch Kabel raus. Man muss sich daran gewöhnen, es hat eine gewisse Lautstärke vermutlich auch.
Ja, also der Patient, wenn er natürlich im kardiogenen Schock kommt, weiß nicht, dass er so ein System kriegt. Aber wenn er aufwacht, hat er natürlich eine erste Phase, wo er einen Schock hat vielleicht. Aber da sind, wie gesagt, Schwestern da, die Ärzte sind da, die sich um diesen Patienten kümmern. Die Angehörigen werden mit eingebunden. Und ich habe bis jetzt noch nie einen Patienten erlebt, der gesagt hat, nein, ich möchte dieses Ding nicht, nimmt es raus.
Wie laut ist das? Können Sie das akustisch eingrenzen?
Es sind 70 Dezibel ungefähr und es ist schon ziemlich laut und es ist eine permanente Geräuschkulisse über 24 Stunden. Ja, es ist eine Belastung, aber die Patienten gewöhnen sich daran und sind froh, dass sie überlebt haben.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache Nummer 1. Nimmt da auch der Bedarf an Herztransplantationen zu?
Ja. Unbedingt. Das ist auch eins der Gründe, weshalb die Entwicklung auch der Kunstherzen jetzt ein wichtiges Thema geworden ist, weil die Organspende ist natürlich, hat nachgelassen und deshalb müssen Alternativen her.
Sie haben auch so ein Kunstherz mitgebracht. Vielleicht können Sie das gerade mal auch beschreiben für die SWR1-Hörer. Anschließend ist es bei uns im Videopodcast natürlich auch zu sehen.
Ja.
Also es sind im Grunde, können Sie es mal vergleichen? Womit kann man das vergleichen?
Ja, also hier ist es mal abgebildet. Das sind die beiden Ventrikel nachgeahmt, die ich in der Hand halte.
So ein bisschen wie Atemschutzmasken sieht es aus, wie so zwei
genau,
kleine.
Genau, ne? Man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich Plastik. Innen drin sind die vier Herzklappen, die wir auch im menschlichen Herzen haben, imitiert. Und dann sind so Prothesen angelegt, einmal für die Lungenschlagader, einmal für die Hauptschlagader. Und dann zwei Art Manschetten, die um die Vorhöfe, was wir auch haben, gelegt werden. Die Vorhöfe bleiben am eigenen Herzen, also im Körper drin, gekappt und werden dann quasi diese Prothesen und Manschetten angenäht. Und dann führt man diese Schläuche aus dem Körper raus und dann schließt es mit dem Antrieb an und dann geht's los. Relativ schnell eigentlich dann.
Wie lange dauert so eine OP?
Also wenn man ein eingespieltes Team hat, dann dauert das so knapp 3 Stunden, bis wir dann den Thorax wieder zu haben.
Ja, das klingt jetzt gar nicht so wirklich lang. Wie ist es für den Patienten? Wie bereiten Sie den psychologisch vor, wenn Sie eine Chance darauf haben, ihn vorzubereiten?
Also auf jeden Fall zeige ich ihm das System, ich gebe es ihm in die Hand und auf jeden Fall imitiere ich ihm diese Geräuschkulisse. Die muss er hören. Und er muss wissen, dass er damit leben muss.
Denn das ist das Geräusch, was ihn dann
genau.
Leben lang begleitet. Ja.
Und das ist sehr wichtig, auch für den Patienten. Und die sind dann auch meist noch dankbar, dass man ihnen das dann auch vorher zeigt. Klar, es ist ein Schockmoment im ersten Augenblick, aber im Nachhinein überlegen Sie sich das eine Nacht, wenn es möglich ist, und dann ja, wird es gemacht.
Und Sie entwickeln jetzt gerade eben ein komplettes Kunstherz, das nicht mit diesen Schläuchen nach außen arbeitet. Wie arbeitet das dann?
Ja, also die Reinhard GmbH entwickelt halt dieses System. Ich bin chirurgisch darin hauptbeteiligt. Also ich operiere, mache diese Tierversuche. Es ist dann so, dass es per Induktion laufen soll. Alle Antriebe, die nötig sind, werden innerhalb des Körpers platziert und es soll elektrisch betrieben werden. Ja, das ist der Plan.
Wie lade ich das dann auf?
Per Induktion, ja.
Das bedeutet für mich, was schließe ich da an? Wie sieht das praktisch dann aus?
Also, ja, man...
Als Patient, was mache ich dann?
Man legt dann halt, ja, die, man legt es halt als, wie soll ich sagen, wie so eine Zahnbürste muss man sich das vorstellen, so eine elektrische Zahnbürste, die dann aufgeladen wird. So muss man das sich ungefähr vorstellen.
Und bei den Tierversuchen, wie gehen Sie da aktuell vor? Wie viele Tiere sterben dabei?
Also klar, diese Versuche werden jetzt so ein- oder zweimal im Jahr gemacht. In dieser Phase sind wir noch, dass wir in dieser akuten Reihe sind. Die chronischen Versuche werden jetzt aber auch bald starten, so dass die Tiere dann auch überleben sollen.
Lassen sich da auch dann wirklich alle Erkenntnisse aus den Tierversuchen auf den Menschen übertragen?
Nein, also klar ist das menschliche Gewebe, das tierische Gewebe ein bisschen anders. Das Gerinnungssystem ist anders. Aber wir brauchen irgendeinen Anhalt oder irgendwie müssen wir starten. Und alle anderen Versuche wurden auch so gestartet. Und dann muss man halt sehen, was für Variationen es dann gibt später.
An welchen Tieren testen Sie das?
Vornehmlich Kälber und jetzt sind wir an den Schafen dran. Weil sie einfach besser zu handeln sind, postoperativ, also nach der OP.
Sie sind die erste Frau in Europa, die ein komplettes Kunstherz implantiert hat. Sind Sie weiterhin die einzige Frau? Wissen Sie das?
Meines Wissens aktuell ja. Ich würde mich aber freuen, wenn es natürlich mehr geben würde.
Also ist wirklich die Herzchirurgie eine Männerdomäne? Sowohl bei Kollegenseite und wahrscheinlich bei Patienten haben Sie auch mehr Männer als Frauen, oder?
Das stimmt. Ne? Es ist natürlich ein Problem mit den... jeder macht seinen Job gut, die Frauen können es aber genauso gut machen. Und man muss sich nur trauen und natürlich braucht man den einen oder anderen Förderer. Aber dafür bin ich jetzt hoffentlich auch bald da.
Sie hatten auch einen Förderer, nämlich die Herzkoryphäe Rainer Körfer. Was haben Sie sich denn von ihm abgeguckt?
Seine Gelassenheit, ja, klar, er hatte, er kann was und am Ende des Tages, nach einer gewissen Weiterbildung, kann ich jetzt auch was, ja, und deshalb ist man dann ein bisschen gelassener und vor allem immer patientenorientiert. Das ist das Wichtigste, das geht ja nach und nach mehr in den Kliniken flöten, muss man ja regelrecht sagen, aber wenn der Patient, wenn man als Ärztin, will man dem Patienten helfen und nicht irgendwie seinem Ego.
Ja, wobei Sie sicherlich auch Auflagen haben. Es gibt einen gewissen Druck, der auch gemacht wird von einer Industrie. Auch dem sind Sie unterworfen.
Sind wir, das stimmt. Aber wenn wir den Patienten nicht aus den Augen verlieren, dann bleibt man, also man muss menschlich bleiben, egal wie der Druck auch ist. Klar, aber ich bin nicht naiv. Ich sage, ich will eine Klinik nicht in den Ruin treiben. Das will ich auf keinen Fall. Muss man sich natürlich auch ein bisschen an die Gesetze der Arbeitswelt halten. Aber ich bin Ärztin und ich bin primär für den Patienten da.
Das menschlich bleiben, was Sie ansprechen, inwieweit spielt das auch eine Rolle, wenn Sie gerade operieren? Und ist Ihnen das in dieser Situation bewusst, wie Sie mit einem Menschenleben da auch umzugehen haben, weil die Verantwortung so groß ist? Die kann einen ja auch gleichzeitig bremsen, dass man denkt, oh Gott, der Patient könnte auch sterben.
Ja, es ist eine gewisse Ehrfurcht immer dabei, aber man weiß, danach wird hoffentlich alles gut. Und deshalb ist man da ein bisschen versucht, gelassen an diese Sache ranzugehen. Aber die Ehrfurcht darf man auch nie verlieren, finde ich. Auch die Demut nicht.
Ja, Gelassenheit und Ehrfurcht, das klingt jetzt so leicht gesagt, aber letztendlich ist es ja wirklich auch ein Handwerk, was dahinter steht, mit sehr viel Arbeit verbunden. So ein Weg, der läuft meistens dann auch nicht gerade. Was waren für Sie große Hürden, die Sie auch nehmen mussten?
Ja gut, als man noch kleine Assistentin war, passt man noch gut in die Gruppe rein. Kleines Mädchen, der bringen wir ein bisschen was bei, wurde ein bisschen heroisch alles gezeigt. Das war ein Problem am Anfang, aber mit nach und nach wird man selbstbewusster, auch in seinem Handwerk wird man besser. Und dann wird man auch selbstbewusster und dann sagt man, okay Jungs, danke für die Hilfe, aber jetzt kann ich es auch ein bisschen alleine.
Ist das Selbstbewusstsein auch eine Hürde, wenn man in so einer Männerdomäne tätig ist?
Es ist eine Hürde, ja. Das kommt aber auch mit der Zeit. Das ist nicht von jetzt auf gleich. Ich habe auch jetzt das nicht innerhalb eines Jahres geschafft, sondern das sind schon ein paar Jährchen, 5, 6, 7, immer noch zum Teil. Ja, auch gibt es einige Gebiete, wo ich noch nicht so ganz gut bin, aber ich versuche auch da mit einer gewissen Gelassenheit an die Sache heranzugehen und mich da das Ganze anzueignen.
Also der Weg, der Schlüssel ist die Gelassenheit. Welche Hürden werden Ihnen denn vielleicht noch in den Weg gelegt von männlicher Seite, wenn man so etwas unterstellen kann? Das weiß ich nicht. Sie erleben das.
Ja, also die Männer denken ja auch zum Teil meistens, die Frauen sind nicht geschickt genug oder werden bald vielleicht schwanger und dann sind sie wieder weg und dieses und jenes. Klar, es ist alles möglich im Leben, ne? Das ist die Natur des Lebens. Aber trotzdem sind wir fähig, Sachen zu machen, die auch Männer machen können und zum Teil sogar noch besser, weil wir auch mit einer gewissen Leidenschaft daran gehen und mit einer vielleicht auch ein bisschen filigraner sind in einigen Sachen.
Stellen Sie da einen Wandel im Gesundheitssystem? Sind Sie inzwischen auch Mentorin für junge Kolleginnen?
Ja, also ich versuche natürlich Studentinnen, die bei uns die Klinik besuchen, das tun meine männlichen Kollegen sicherlich auch, aber auch ein bisschen dahingehend zu fördern, wie es ist als Frau, dass sie keine Angst haben müssen. Das geht, wenn man fleißig ist und nicht verbissen, aber sein Ziel verfolgt, zielstrebig, dass man auch in der Lage ist, etwas zu erreichen. Und es ist gut, dass sie das sehen.
Wir wollten über Ihren Weg dorthin sprechen. Ihre Eltern kamen aus der Türkei nach Deutschland. Sie sind in Neuss aufgewachsen. Gibt es bei Ihnen sowas Typisches, wo Sie sagen, das ist typisch deutsch, das ist typisch türkisch?
Typisch deutsch, ich bin sehr diszipliniert, muss man sagen. Auch wenn ich ein sehr sonniges Gemüt habe, bin ich sehr diszipliniert in dem, was ich vorhabe. Und ja, türkisch, wie gesagt, ist vielleicht auch dieses etwas sonnige Gemüt tatsächlich, was ich mitbringe.
Was diese Mischung dann letztendlich ausmacht. Ihren Vater haben Sie, glaube ich, sehr früh verloren.
Ja, ich war 10, als mein Vater starb. Er starb in einem plötzlichen Herztod. Im Nachhinein hat sich dann festgestellt, dass er halt einen Herzklappenfehler hatte, was banal zu beheben wäre jetzt im Nachhinein. Aber das ist Schicksal.
Ist es auch ein Antrieb für Sie gewesen, deshalb Herzchirurgin zu werden, weil Sie Ihren Vater eben daran verloren haben?
Würde vielleicht gut ankommen, wenn ich sagen würde, ja, aber hatte damit ehrlich gesagt nichts zu tun. Ich wollte immer Ärztin werden, auch ein chirurgisches Fach mir auswählen. Und dass es dann letztendlich die Herzchirurgie geworden ist, hat damit zu tun, dass ich halt im ersten Semester, die habe ich ja schon oft erzählt, dass ich halt 2 OPs mir angucken durfte. Auf der einen Seite eine herzchirurgische, auf der anderen Seite eine allgemeinchirurgische. Und die herzchirurgische war halt für mich sehr ästhetisch und habe gesagt, das mache ich.
Aber der Wunsch dazu muss ja vorher schon entstanden sein, sonst wären Sie da gar nicht hingekommen.
Das stimmt. Also man wollte Chirurgin werden und hat das chirurgische Klinikum dort besucht und halt ein bisschen reingeschnuppert und dann gesagt, okay, das ist es.
Wie kam aber dieser Wunsch auf, Chirurgin zu werden? Sie sind in der Familie unter 3 Geschwistern die Einzige, die studiert hat.
Genau, also bei uns in den türkischen Familien war das so, entweder wirst du Arzt, Jurist, etwas Besseres als die Eltern. Arzt war für mich klar und wie gesagt, mit Arzt sein haben wir immer Handwerk verbunden. Also ich als kleines Kind schon. Warum, weshalb, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich auch zu viele Filme geguckt, keine Ahnung, oder Serien. Aber damit war OP verbunden für mich. Und da wusste ich, da gehe ich hin.
Und in der Schule waren Sie dann gleich auch so gut, dass Sie da durchstarten konnten?
Nee, leider nicht. Ne? Es gab Zeiten, wo ich mal super gut war, ja, wo ich Einsen geschrieben habe in Latein und so. Aber es gab auch Zeiten, wo ich mal sicherlich mal die eine oder andere schlechte Note geschrieben habe. Und deshalb wusste ich, ich muss mich auch auf diesen Medizinertest konzentrieren, der damals auch wichtig war. Da habe ich sehr gut abgeschnitten und dadurch habe ich auch einen relativ schnellen Studienplatz gekriegt.
Wie haben Sie denn dann auch ein besonderes Talent an sich festgestellt, was ja so wichtig ist, um auch so weit zu kommen?
Klar ist, wenn man dann am Operationstisch steht, ist man die erste Zeit so, als hätte man 2 linke Hände. Aber nach und ein, die Übung macht den Meister, so wie halt immer und öfter. Und klar hat natürlich auch meine Mentorin damals mir gesagt, unter anderem hat natürlich Herr Professor Körfer, sie kann es, also nicht nur er, vielleicht auch andere Kollegen. Sie hat das Talent dazu und ja, es hat sich dann halt mit der Zeit entwickelt. Ich wurde mir nicht so in die Wiege gelegt, aber ich habe es erarbeitet.
Wenn Sie jetzt nur sagen, ja, am Anfang war es so, als hätte ich 2 linke Hände, als Patient möchte ich da gerade nicht unter Ihnen liegen, wenn Sie diesen Moment haben.
Ja.
Wie funktioniert so etwas? Sie müssen dann ja auch langsam daran geführt
genau.
werden.
Genau. Klar fängt man, ist immer, beim Anfänger ist immer ein erfahrener Kollege dabei, ja, der im Notfall natürlich dann auch übernimmt und sagt, okay, jetzt mache ich das. Meine Persönlichkeit war aber auch so, auch als Assistentin, nie den Patienten gefährden. Wenn ich weiß, ich kann es nicht, hatte ich überhaupt gar kein Problem, es abzugeben. Und das ist auch wichtig in der Medizin generell. Wenn man nicht klarkommt oder weiß, okay, das ist jetzt sprengt jetzt meinen Rahmen, einfach abgeben. Nur, dass der Patient davon keinen Schaden nimmt.
Ja, wie groß ist das Bewusstsein dahingehend? Denn Ärztefehler sind ja ein Tabuthema.
Ja, das stimmt, aber es ist eine Gewissensfrage. Ich bin so erzogen worden, Ich würde nie ein Patientenleben riskieren. Nie. Aufgrund Ego-Problematiken oder ähnliches, nie. Und das ist auch wichtig. Gerade jeder Arzt muss ein Gewissen haben, denn darauf verlässt sich der Patient einfach. Dass wir einen gewissenhaften Arzt gegenüber sitzen hat, der weiß, der tut mir gut.
Können Sie sich an Ihre allererste Herz-OP noch erinnern?
Ja, das war eine Herzklappen-OP. Eine ältere Dame, war ein bisschen aufgeregt. Klar hat man natürlich vorher zigmal assistiert und zigmal mit zugeguckt und mitgeholfen. Ein Teil der Operation immer übernommen, aber das war dann ja sehr spannend für mich. Ja.
Ich nehme an, die Patientin wusste nicht, dass es für sie die erste Herz-OP war, oder?
Nein, klar stellt man sich vor, man geht zum Patienten hin und sagt, guten Tag, ich bin so und so, ich werde Sie morgen operieren, studiert nochmal die Akte und das habe ich ihr aber dann doch eher verschwiegen, dass ich das erste Mal bei ihr mache.
Komplett. Haben Sie es hinterher angesprochen?
Nein.
Wissen Sie?
Nein, ich war froh, dass es ihr gut ging.
Aber so wichtig ist ja auch die Nachbetreuung für Patienten, gerade wenn es um Herztransplantationen geht. Wie weit geht die Betreuung dann?
Ich sage mir jetzt ganz banal, das Ding rein zu operieren, ist nach einer gewissen Zeit nicht schwierig. Es ist eine grobmotorische Chirurgie, diese Kunstherzimplantation. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste ist die intensivmedizinische Betreuung auf der Intensivstation von den Kollegen. Weil da, ne, der Chirurg zieht sich da zurück und sagt, okay, jetzt seid ihr dran. Gibt natürlich Tipps und Tricks. Und natürlich nach dem intensivmedizinischen Verlauf kommt natürlich dann auch noch die pflegerische Seite. Da spielt auch die Pflege eine unheimlich große Rolle, wenn nicht sogar für mich die wichtigste. Weil sie sprechen mit dem Patienten, sie pflegen ihn, wenn er aufwacht, sind sie als Erste dabei. Also das ist enorm wichtig. Die Chirurgie ist es nicht allein, das ist 50% oder vielleicht nur 30%, 70% ist danach.
Wie gut ist da ein Team eingebunden? Denn Sie sind jetzt am Klinikum Links der Weser in Bremen und diese Art der Transplantation nehmen Sie dort nicht vor. Gibt das Team es dort nicht her?
Also wir hätten eigentlich die Möglichkeiten, auch die Kapazitäten dazu, aber gut, das Patientengut ist nicht da, das Team ist noch, was das angeht, ist willig, aber natürlich sind da noch Berührungsängste. Ja, ich bin momentan die einzige Kollegin, die das dort machen kann. Bin auch bereit, diese Schulungen durch die Firmen zu organisieren. Aber wie gesagt, wir hatten auch noch nicht den richtigen Patienten dafür, aber ich hoffe, dass bald auch...
Aber was heißt, Sie hatten nicht den richtigen Patienten dafür? Viele Menschen warten auf ein Spenderherz. Gerade für diese Patienten wäre das doch vermutlich eine gute Alternative.
Ja, gut, es müssen auch ein paar Faktoren stimmen, bevor man so eine Operation durchführt. Es dürfen, sage ich mal, keine Kontraindikationen da sein, die gegen dieses System sprechen. Das war in Bremen der Fall.
Und
zum Beispiel eine Hirnblutung würde dagegen sprechen oder dass der Patient nicht richtig wach ist oder ähnliches. Das sind so, also das war jetzt so eins der Gründe in Bremen. Aber klar haben wir die medizinischen Möglichkeiten hätten wir dort. Und ich hoffe, dass das bald auch passiert.
Ist es ein Wunsch von Ihnen dann?
Ja, gerne. Also man hilft gerne Patienten und man will auch, dass verschiedene Kliniken das auch machen und das etablieren. Klar müsste das jetzt auch nicht jede Klinik machen, aber Bremen ist eine größere Klinik mit einer größeren Operationszahl, mit einem sehr großen Team, auch sehr guter Intensivmedizin. Und ich bin mir sicher, dass das da auch funktionieren könnte.
Sie sind immer wieder auch von Klinik zu Klinik gegangen. Sie haben in Düsseldorf Medizin studiert. Sie waren in Duisburg, Sie waren in Bad Oeynhausen sehr renommiert. Wie kam die Entscheidung dann nach Bremen zu gehen? Bremen ist jetzt nicht so renommiert für die Herzchirurgie.
Ja, also das denkt man, habe ich auch gedacht. Ne? Aber erstens wollte ich meinen Horizont erweitern. Und dann habe ich mir natürlich eine Klinik rausgesucht. Es gab verschiedene Angebote, verschiedene Bewerbungen. Aber dann habe ich mich letztendlich für Bremen entschieden, weil ich meinen Chef natürlich im Vorstellungsgespräch kennengelernt habe. Ein sehr gestandener Mann und im Nachhinein ein sehr, sehr guter Operateur. Und ich bin froh, dass ich auch noch da bin und viel von ihm lernen kann. Weil keiner weiß, dass Bremen eine große Chirurgie hat, eine große Herzchirurgie hat und auch eine sehr, sehr gute Klinik ist. Und ich habe diese Vergleiche, ich komme aus einer sehr guten Klinik und jetzt bin ich auch in einer sehr guten chirurgischen Klinik.
Bremen, also ein Geheimtipp in Sachen
Herzchirurgie.
Fall. Sie sagen, der Patient soll fordernd sein. Gibt es den idealen Patienten?
Den gibt es nicht, aber es gibt auch nicht den idealen Arzt. Ne? Die Patienten dürfen sich nicht mehr an der Nase herumführen lassen, sage ich. Ich bin ja auch manchmal Patientin oder meine Familienangehörigen sind manchmal Patienten und ich merke...
Ärzte sollen die schlimmsten Patienten sein. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, bin ich. Ich bin auch sehr fordernd. Ich will auch nur das Beste für mich, weil es um meine Gesundheit geht. Und wenn ich das will, will mein Patient es auch. Und ich versuche es ihm zu geben. Ja. Und wie gesagt, ihn ernst nehmen, den Patienten. Er merkt es sehr schnell, wenn er nicht ernst genommen wird.
Und dennoch ist es ja gerade in der Herzchirurgie so schwierig, denn als Patient fühlt man sich so sehr ausgeliefert und um viele Zusammenhänge weiß man gar nicht. Also über eine Grippe kann ich mich im Internet anders informieren, als darüber, wenn mir ein neues Herz eingepflanzt wird. Ja. Wie kann ich da vorgehen?
Deshalb ist es ja auch als Patient, es gibt auch zum Beispiel hier in unserem aktuellen Klinikum die Möglichkeit, immer Vorgespräche zu führen vor dem eigentlichen stationären Aufnahme, dass die Patienten uns besuchen, erstmal uns kennenlernen, weil wir Oberärzte machen meistens diese Gespräche, also die Operateure, und dann haben die schon mal so ein Gefühl, okay, was erzählt sie da, machen sie, viele Patienten fragen, operieren sie mich und dieses und jenes, also kriegen sie so ein Gespür und lernen uns auch mal ein bisschen kennen, das ist auch ganz gut, finde ich.
Aber der Arzt würde es ja wahrscheinlich krumm nehmen, wenn ich dann sage, ach, bei Ihnen habe ich jetzt aber nicht so ein gutes Gefühl, von Ihnen möchte ich nicht operieren. Ja,
dann müssen wir alle durch. Das kommt vor und dann müssen wir alle durch. Wenn der Patient das nicht möchte, ist es okay, es ist seine Entscheidung, er hat diesen Wunsch, den er hat. Alles okay. Da darf man auch nicht beleidigt sein als Arzt.
Aber jetzt bin ich dann 3 Ärzte bei Ihnen im Klinikum durchgegangen und keiner passt mir so richtig. Was mache ich dann? Irgendwann drängt die Zeit.
Zweite Meinung in einem anderen Klinikum. Auch da hat der Patient das Recht, das sich einzuholen. Auch kein Problem. Ja, weil, wie gesagt, ich denke dann immer in dieser Phase, was ist, wenn ich als Patientin irgendwo mit jemandem nicht zufrieden bin? Gucke ich mir oder für meine Mutter oder für meinen Bruder es nicht gut genug ist, dann gucke ich mich auch um, bis ich das Gefühl habe, okay, da passt es, die Chemie stimmt. Und das ist so wichtig in der heutigen Zeit.
Ist die Chemie, dass die stimmt, das Wichtigste, das A und O, das Vertrauen? Was sind die entscheidendsten Kriterien?
Die Chemie, also viele Patienten, die dann zu diesen Gesprächen kommen, sagen es ja einem auch. Ach, Sie sind mir sympathisch, das ist gut. Er geht mit einem ganz erleichterten Gefühl dann aus diesem Räumchen dann raus und sagt, okay, das war jetzt ein erfüllendes, gutes Gespräch, das könnte es werden. Das merkt man einfach. Ich merke auch es den Patienten an. Erst kommen sie ganz bedröppelt in das Zimmerchen da rein und sagen, ich bin so aufgeregt. Und dann nach dem Gespräch gehen viele auch wieder lächelnd wieder raus, weil sie sagen, okay, das war jetzt ein gutes, aufklärendes Gespräch.
Ist das gleichzeitig bei Ihnen auch ein Appell für eine andere Sprache mit dem Patienten? Denn gerade in der Medizin werfen die Mediziner mit Fachbegriffen um sich, dass sich der Patient natürlich auch ganz oft klein vorkommt. Das hat ja auch mit einem Machtgefälle zu tun.
Ja, das stimmt. Man muss, wie gesagt, da habe ich ja auch am Anfang des Gesprächs gesagt, immer menschlich bleiben, auch mal vom Thema abschweifen, mal von privaten Sachen noch ein bisschen reden, wenn der Patient es natürlich möchte und mitmacht. Ja. Aber der Patient tatsächlich merkt es einfach. Er merkt es, dass sie diese Leidenschaft auch verspüren in dieser Arbeit, die sie dann machen, und ist entspannt.
Klingt jetzt so, als sei Zeit kein entscheidender Faktor bei Ihnen, aber gerade in der Medizin spielt die Zeit ja so eine große Rolle. Also mal eben über Privates zu schnacken, die Zeit ist ja oft nicht da.
Ja, die muss man dann sich aber auch nehmen. Ja gut, ich rede jetzt nicht so von 30 in eine Stunde oder so. Klar sind diese Gespräche auch ein bisschen eng gehalten, aber das Gefühl zu vermitteln, dass man auch in diesen 15 Minuten oder 20 Minuten dem Patienten das Gefühl geben kann, das war jetzt erfüllend, was ich jetzt hatte. Das funktioniert.
Sie brennen für Ihren Beruf. Haben Sie auch gleichzeitig eine Mission neben der Leidenschaft, was Sie erreichen wollen?
Ja, natürlich hat man eine Mission. Man will natürlich mehr Patienten helfen, mehr Sachen entwickeln, besonders in der Kunstherzforschung, jetzt nicht nur mit dem, woran ich jetzt aktuell arbeite, generell kleinere Systeme, geräuschlosere Systeme zu entwickeln, dass es den Patienten einfach besser geht, weil es wird mit der Zeit auch immer schlimmer. Organspende wird ein Problem bleiben, das wird sich jetzt nicht ändern, und deshalb müssen wir entwickeln. Forschung ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, nicht nur in unserem Fachbereich, sondern auch überall.
Neu sind Sie aufgewachsen und es gab bei Ihnen einen Wohnungsbrand, der, glaube ich, ganz besondere Folgen hatte, auch hinsichtlich einer Begegnung mit einem Ehepaar. Was war das?
Ja, ich war noch gerade 1,5 Jahre alt und mein Bruder auch 1,5 Jahre älter, ist das Haus abgebrannt, und unter uns war eine Bäckerei, da sind wir dann natürlich erstmal hingebracht worden. Und dann kam die Familie Bisping, das sind unsere Erzieher oder damalige Erzieher. Wir wussten nicht, dass es damals einen Kindergarten in der Nähe gab. Die kamen dann und haben gehört, da ist was passiert, und haben uns kleine Kinder gesehen, geschnappt, und ja, seitdem bin ich an sie sehr gebunden, haben mich auch sehr, sehr gefördert, mein Lebensweg angeht, besonders Herr Bisping, ja.
Inwiefern hat er das gemacht?
Insofern, dass ich in der Grundschule, oder die Migrantenkinder wurden damals so eingestuft, eher Realschule, obwohl sie vielleicht Gymnasialstufe hatten, oder halt Realschule oder Hauptschule, obwohl sie Realschule-Qualifikation hatten. Und Herr Bisping war halt auch ein ehemaliger Gymnasiallehrer und wusste um meine Fähigkeiten besser als vielleicht mein Grundschullehrer damals und hat gesagt, nein, sie muss auf ein Gymnasium, ist mit mir zur Direktion des Gymnasiums in der Nähe gegangen, hat gesagt, überredet quasi den Direktor, und ja, ist ja doch nicht schiefgelaufen.
Hat er das bei Ihren Brüdern auch gemacht?
Nein. Also gut, meine Brüder sind natürlich anders strukturiert. Insofern, weil mein Vater so früh gestorben sind, hatten sie das Bedürfnis, schnell Geld in die Familie reinzubringen und meine Mutter zu entlasten. Besonders mein Bruder hier in Gladbach war damals halt so strukturiert und er war mehr fixiert, schnell Ausbildung und schnell Geld reinbringen.
Da hat das klassische Rollenbild dann gegriffen.
Hat er, ja.
Sie sind, glaube ich, sehr heimatverbunden. Sie arbeiten im Klinikum links der Weser in Bremen, sind aber noch ganz oft in Neuss. Was bedeutet Ihnen die Heimat?
Ja, sehr viel. Viele Freunde, Bekannte. Viele haben uns damals, auch als wir noch Kinder waren, viel geholfen, viele Neusser geholfen, deutsche Neusser, viel mehr als unsere eigenen Verwandten damals. Und dafür spüre ich immer noch Dankbarkeit und ja, habe sehr gute Freunde in Neuss.
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Deutsch.
War das für Sie je ein Thema, auch die türkische anzunehmen?
Ich weiß gar nicht, also es passt irgendwie damals besser, dass man halt einen deutschen Pass hatte, aber im Nachhinein weiß man, okay, man lebt, klar ist man an die Kultur der Familie und der Eltern gebunden. Ich mag es auch, ja, ich liebe die türkische Musik, ich liebe das türkische Essen, aber man denkt doch deutsch und ist froh, dass man hier in Deutschland ist und leben darf.
War Integration je ein Thema oder ist das einfach für Sie ganz automatisch ein Prozess
gewesen? Ganz automatisch. Das ist eher ein Thema, weil es andere thematisieren. Ich selber habe es nie thematisiert und meine Umgebung an sich eigentlich auch nicht. Ja, also in der Schule war es für mich so nie ein Thema. Ich habe Deutsch geschrieben, Deutsch gelesen, die Rechenaufgaben waren alle, war nie ein Thema für mich.
Viele Menschen erleben Anfeindungen. War das bei Ihnen dann auch automatisch nicht der Fall?
Gott sei Dank nicht. Ne? Weil wir auch in diesem schönen familiären Neuss waren, hatte ich diese Anfeindungen nie gespürt. Ich habe es gehört von anderen, aber selber nie erfahren, Gott sei Dank.
Und Sie sind ein großer Mönchengladbach-Fan, haben eine Dauerkarte fürs Stadion. Ja. Wie ist diese Liebe entstanden?
Ja, diese Liebe ist entstanden. Klar, wenn man in Neuss lebt, ist Gladbach natürlich in der Nähe. Und ich habe das Relegationsspiel damals in Bochum miterlebt, 2011. Und seitdem habe ich gesagt, okay, ich muss der Mannschaft mal was Gutes tun. Ich werde mal Mitglied. Und danach habe ich auch sehr relativ schnell die Dauerkarte mir angenommen. Und ja, es macht Spaß, einfach mal ins Stadion zu gehen und einfach mal sich gehen zu lassen und anzugucken, wie die anderen mal Höchstleistungen bringen.
Die Entwicklung jetzt gerade gestern in der Relegation gab es randalierende Fans beim Spiel Mannheim-Uerdingen oder Karius bei dem Patzer in der Champions League. Er bekommt jetzt Morddrohungen. Wie erleben Sie das? Wie nehmen Sie das wahr, diesen rauen Ton?
Ja gut, es ist natürlich nicht einfach, für jeden einzelnen Spieler auch, aber für uns in der Medizin genauso. Wir müssen auch Rückschläge hinnehmen, aber das Leben geht weiter und aufstehen und weitermachen. Ganz einfach. Und es wird auch bei jedem Fußballspieler, der Unterschied ist, dass sie halt mehr Geld dafür kriegen, für das, was sie erleben.
Bei Ihnen im Klinikum links der Weser in Bremen werden pro Jahr 1800 Herz-OPs durchgeführt. Was ist die häufigste Herz-OP?
Das sind meist Koronarchirurgie, also Bypass-Operationen, Herzklappenoperationen, Kombinationseingriffe sowohl als auch. Also das sind so die häufigsten.
Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, häufiger erkranken die Männer an Herzkrankheiten. Warum ist das so?
Tja, gute Frage. Eine nächste Frage. Also, ja.
Schlechtere Ernährung?
Ja, ich glaube, ein Hauptfaktor ist der Stressfaktor für jeden von uns. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt nur für die Männer jetzt spezialisieren kann, aber eine richtige Begründung dafür habe ich jetzt auch nicht, warum jetzt nur Männer oder meistens nur Männer. Ja, also
man sagt ja schon mal, Frauen reden sich Dinge von der Seele, Männer machen das vielleicht weniger. Kann das eine
kann
Rolle
sein,
spielen
ja,
bei Herzerkrankungen?
Kann sein, oder? Ja. Auch die genetischen Faktoren spielen natürlich auch eine ganz große Rolle. Ja.
Was ist das Beste, was man seinem Herz antun kann? Wie schützen Sie Ihr Herz?
Ja, Liebe. Liebe, die ist sehr, sehr wichtig. Ja, man muss Liebe jetzt nicht nur einer Person gegenüber, sondern was man auch tut. Ja. Bei seiner Arbeit, beim Kochen, beim Ausgehen, ne? Alles mit Liebe machen und wie gesagt, entspannt und gelassen bleiben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Einige Sachen kommen trotzdem, aber gut, dann hat man wenigstens diese Sachen ausgeschlossen.
Was geben Sie Ihren Patienten noch mit, wenn Sie die Patienten entlassen, wie sie dann anders mit ihrem Herzen umgehen sollen?
Also bei den Kunstherzpatienten, ne, sage ich auch immer, man muss dankbar sein, was man da gerade hat und muss es dann auch entsprechend behandeln. Ne, wenn man so ein Kunstherzsystem hat oder auch wenn man ein anderes oder transplantiert ist, ne, immer auch mit Dankbarkeit gegenüber dem, was man erhalten hat, umgehen.
Und dennoch ist das Leben ein anderes. Also ich kann wahrscheinlich nicht mehr ganz normal im Alltag duschen. Ich kann wahrscheinlich nicht mehr ins Schwimmbad gehen. Wie sieht der Alltag dann aus?
Ja, also die Patienten mit einem Kunstherzen dürfen, also wir raten dazu, dass sie nicht mehr duschen dürfen, schwimmen sowieso nicht. Es ist natürlich eine Belastung erstmal für den Patienten, aber auch daran gewöhnen sie sich und haben Tipps und Tricks, wie sie sich da rummogeln können. Es ist dann auch okay. Wichtig ist, dass sie halt keine Infektionen kriegen. Und
das wäre die größte Gefahr, wenn das Wasser rankommt.
Genau, dann ist Infektion, Sepsis und dann vielleicht nicht transplantiert werden zu können.
Sie sagen gerade, die Patienten haben Tricks, da rumzukommen, sich rumzumogeln. Wie sehen die Tricks aus?
Ja, die erzählen das manchmal, ne? Wenn sie dann halt, sie setzen sich dann halt bis zur der Ebene, wo die Schläuche rausgucken, halt ins Bad oder mit Wasser und wollen dieses Gefühl, ja, dass man irgendwie mit Wasser in Kontakt kommt. Das ist sehr wichtig für viele Patienten, für viele Menschen. Ja,
ja, damit die Lebensqualität sicherlich auch erhalten bleibt. Sie haben eben auch mal den wichtigen Bereich der Pflege angesprochen. Was wäre denn eine Maßnahme? Wir haben so viele Pflegestellen, die unbesetzt sind. Genau das ist aber so wichtig. Also es ist ja schizophren in unserem medizinischen System, was da passiert.
Ja.
Welche Empfehlung haben Sie?
Also es ist ja auch, ich merke das auch in dem Alltag, das wird immer eingespart, auch bei der Pflege wird eingespart oder man hat vielleicht nicht qualifizierte Pflege, man muss die erstens fördern und wenn sie dann diesen Weg bis zur Klinik geschafft haben, muss man sie auch in irgendeiner Form motivieren. Geld ist spielt eine ganz große Rolle sicherlich, aber auch, dass man den Leuten es einfacher macht, Fortbildungen wahrzunehmen oder dass sie ein bisschen mehr Verantwortung kriegen in dem, was sie da tun. Denn ich merke das auch in meinem eigenen Alltag, dass drei Schwestern für mich viel wichtiger sind als ein Kollege mehr oder weniger.
Ja. Haben Sie ein ganz praktisches Beispiel aus Ihrem Alltag, wie Sie da jemanden in der Pflege auch motiviert haben und unterstützt haben?
Ja, also diese Kunstherztherapie bedarf ja auch einer speziellen Pflege. Und da gibt es auch die ein oder anderen Personen, die wir gefördert haben, in dem Sinne kommen, das ist jetzt eine Aufgabe, die du machen kannst und ganz speziell ist und die ganz verschiedene Wege öffnet. Viele nutzen das, viele schlagen auch andere Wege wieder ein, aber das sind so, ne, sagen, spezialisier dich auf ein Fachgebiet und ich unterstütze dich dabei.
Und da auch eine Wertschätzung wahrscheinlich entgegenbringen, zu sagen,
Fall.
Wir haben das Vertrauen in dich, dass du derjenige oder diejenige bist, die sich darum kümmert.
Ja, und ich lege auch sehr viel Wert darauf, dass diese Leute dann aber auch nicht abheben. Ne, man kommt aus einer Pflege und geht in einen Bereich, was wiederum speziell ist und es bedarf auch wieder einer Charakterstärke, dass man auch dabei bleibt, bei dem Metier dann auch bleibt und nicht sofort auch abhebt. Das gibt es auch, aber die holt man auch schnell wieder runter.
Wenn wir von der Wichtigkeit sprechen, wer ist entscheidender, Arzt oder Pflege?
Pflege. Auf jeden Fall Pflege. Das merke ich in meinem eigenen Leben, auch im normalen Leben merke ich das.
Ich sage herzlichen Dank und Ihnen alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Eins gehört.